Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Einige wollten unbedingt dabei sein am Karfreitag, andere auf keinen Fall. Bestimmt haben Sie das auch schon erlebt, ein bestimmter Termin, eine bestimmte Veranstaltung. Und eigentlich hatten sie überhaupt keine Lust und hätten sich den Termin gern gespart. Aber aus irgendwelchen Gründen mussten sie trotzdem hin. Und hinterher waren sie froh, doch dabei gewesen zu sein. Sonst hätten sie etwas Entscheidendes verpasst. An jenem ersten Karfreitag gab es beides. Einige wollten unbedingt dabei sein beim Hinrichtungsspektakel auf dem Hügel vor der Stadt und andere auf keinen Fall. Einige wollten dabei sein aus Lust am Spektakel oder auch um ihre Rachegelüste gegen Jesus nochmal auszutoben. Vorneweg viele der Religionsführer, denen Jesus das Leben schwer gemacht hatte, die Jesus entlarvt hatte. Einige wollten unbedingt dabei sein und das nochmal genießen, deren Gewissen durch Jesus verunsichert worden war. Und die waren froh, das Kapitel mit Jesus jetzt endlich abschließen zu können. Und es war gut zu sehen, dass Jesus mit seiner Mission doch gescheitert war. Andere wollten dabei sein, weil sie Jesus in dieser Stunde nicht allein lassen wollten. Vor allem die Frauen, die ja fern vom Kreuz standen, von denen haben wir auch gehört in der Lesung in Markus 15. Petrus und Johannes hatten sich vorher wenigstens in dem Bereich des Gerichtshofes getraut. Und wir wissen, was dabei herausgekommen ist. Mindestens zwei gab es, die auf gar keinen Fall dabei sein wollten. Das waren die beiden sogenannten Schächer, also diese Verbrecher, die links und rechts neben Jesus gekreuzigt wurden. Die hätten alles drum gegeben, nicht dabei sein zu müssen. Und noch einen müssen wir an dieser Stelle nennen, der auf keinen Fall dabei sein wollte. Und das war Simon von Kyrene. Um den wird es heute Morgen gehen, um diesen Simon. Und das Thema unserer Predigt lautet von Kyrene zum Kreuz, von Kyrene zum Kreuz. Wer war dieser Mann? Nur ein einziges Mal tritt er ins Rampenlicht der Geschichte und das auch nur für kurze Zeit. Es fällt auf, dass alle synoptischen Evangelien, also die Evangelien, die parallel zueinander berichten, Matthäus, Markus und Lukas. Johannes hat ja später geschrieben und dann ganz gezielt noch vieles ergänzt, was die anderen nicht geschrieben hatten. Aber Matthäus, Markus, Lukas berichten parallel zueinander, deswegen nennen wir sie auch Synoptiker, also die gemeinsam draufschauen. Und alle nennen den Namen Simon von Kyrene. Und plötzlich ist er mittendrin an diesem Karfreitag. Längst hat sich die Mittagssitze angekündigt. Der Angeklagte schleppt sich keuchend auf dem Weg zum Galgenort. Es gehörte zum Ritual. Das war auch ein Teil dieses Verhöhnungsspektakels, dass die Verurteilten ihr Kreuz eigenhändig zur Hinrichtungsstätte schleppen mussten. Nicht das ganze Kreuz, das wäre zu schwer gewesen, sondern ausschließlich den Querbalken, das sogenannte Patibulum. Das mussten sie schleppen. Und vor Ort lag dann der Längsbalken bereit. In denen musste das Patibulum eingehängt werden und die Verurteilten wurden dann an das liegende Kreuz gefesselt bzw. genagelt und dann das Kreuz aufgerichtet. Aber schleppen mussten sie nur den Querbalken. Aber auch der ist schwer genug und erst recht, weil die zum Tode Verurteilten schon die lange Folter hinter sich haben, die Geißelung, die Auspeitschung, dazu die Hitze, der Flüssigkeitsverlust, die Entkräftung. Mancher Verurteilte, sagt man, sei bereits an der Auspeitschung gestorben und habe es gar nicht mehr bis zur Hinrichtung geschafft. Und so treiben sie Jesus nun durch die zum Teil entsetzte, zum Teil keifende, zum Teil johlende Menge in den engen Gassen Jerusalems. Und irgendwann müssen ihn dann die Kräfte verlassen haben. Und da setzt dann unser Predigttext ein, den sie auf ihrem Zettel haben und der heute eigentlich nur aus einem einzigen Vers besteht. Markus 15, Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm, nämlich Jesus, das Kreuz zu tragen. Das ist unser Predigttext heute Morgen. Simon hatte nicht geplant, in das Spektakel hineingezogen zu werden. Simon kam nichts an vom Feld, wie hier steht, also wahrscheinlich geradewegs von der Arbeit oder von der Gartenarbeit. Und er findet sich dann plötzlich in diesem Chaos wieder. Eigentlich ging ihn weder Jesus noch das Kreuz etwas an, dass er da plötzlich schleppen soll. Und das ist der erste Berührungspunkt, den Simon von Kyrene interessant macht für uns heute. Und das ist das Erste, was ihn mit vielen Zeitgenossen verbindet. Er war gelangweilt vom Kreuz. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt heute Morgen. Gelangweilt vom Kreuz. Das war nicht sein Thema. Er hatte absolut nicht die Absicht, Jesus zu helfen. Und er wäre auch nie auf den Gedanken gekommen, dass Jesus ihm irgendwie etwas helfen könnte. Und genauso denken viele Zeitgenossen heute an diesem Karfreitag, gelangweilt vom Kreuz. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin froh über einen freien Tag, ein verlängertes Wochenende. Aber Karfreitag, das ist nicht mein Thema. Das haut mich nicht um, das berührt mich nicht. Gelangweilt vom Kreuz. Und so bezeichnet Markus den Simon hier als einen vorübergehenden, wörtlich einen vorbeigehenden gewissen Simon. Nun, sein Name verrät uns einiges über seinen Hintergrund, aber wenn wir ihn hier bei Jesus stehen sehen und er muss das Kreuz tragen, dann zeigt uns das auch die ganze Einsamkeit Jesu in dieser Stunde. Seine Jünger sind ja offensichtlich nicht da in dem Moment, sonst hätte einer von denen mittragen können. Und diese Einsamkeit unterstreicht eine tiefe Wahrheit, nämlich die entscheidende Schlacht konnte Jesus nur alleine schlagen. Da konnte ihm keiner in irgendeiner nennenswerten Weise wirklich echte Hilfestellung leisten. Darauf hat Adolf Schlatter in seinem Kommentar hingewiesen. Er schreibt, beim letzten Gang Jesu entsprang einzig seine völlige Einsamkeit der Wahrheit. Jetzt war er der Eingeborene, der Einzige, neben dem sich keiner stellen konnte, auch nicht einer der Seinen. Und darum stand ihm in seiner letzten Stunde niemand bei und kein zweiter Name wird jetzt gehört. Nicht mit den Jüngern trug er sein Kreuz, sondern für sie. Nicht als einer der vielen, die um Gottes Willen sterben, sondern für die vielen, die nicht imstande sind, für Gott zu leben und darum auch unfähig sind, für Gott zu sterben. In seiner völligen Einsamkeit, die ihn von allen trennte, hat es Jesus nur noch mit dem Vater zu tun, mit der Offenbarung seiner Gerechtigkeit, die die Schuld enthüllt, richtet, vergibt und das ewige Leben wirkt. Zitat Ende. Also, jetzt konnte nur noch Jesus das tun, was zu tun war. Und niemand sonst. Und deswegen trägt keiner der Jünger, sondern dieser Vorbeigehende. Simon von Kyrene, und sein Name verrät uns einiges über seinen Hintergrund. Er kam von weit her, Simon von Kyrene. Kyrene liegt in Nordafrika, wenn Sie sich das vorstellen, im heutigen Libyen, also zwischen Ägypten und Tunesien. Ziemlich nah an der Mittelmeerküste, so 20 Kilometer ins Landesinnere. Die Landschaft heißt heute Kyrenaika. In der Nähe liegt ein kleiner Ort namens Shahat, aber die Ruinen des alten Kyrene kann man immer noch bewundern. Und von Josephus, dem Geschichtsschreiber, wissen wir, dass Kyrene einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil hatte, damals. Dafür würde auch der Name Simon sprechen, den dieser Simon aus Kyrene hatte, ein jüdischer Name. Und weil Kyrene in Afrika liegt, gibt es eine alte Überlieferung, die sagt, dass Simon von Kyrene ein Farbiger gewesen war. Und das ist durchaus denkbar, denn etliche Schwarzafrikaner sind damals zum Judentum übergetreten und wurden als Proselyten Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Das kann durchaus sein. Es kann aber auch gut sein, dass Simons Vorfahren jüdische Auswanderer oder Flüchtlinge aus Israel waren. Sicher ist jedenfalls, dass zu der Zeit, also im ersten Jahrhundert nach Christus, die jüdische Gemeinschaft dort in Kyrene einen schweren Stand hatte. Wir wissen, dass seit die Römer den Mittelmeerraum beherrschten, die Juden in Kyrene nicht mehr dieselben Rechte wie die Griechen hatten. Sie wurden teilweise unterdrückt. Und möglicherweise wurde die Situation für Simons Familie in Kyrene irgendwann so unerträglich, dass sie Afrika verlassen haben und nach Israel wiedergegangen sind. Auf dem Landweg wären das ca. 1800 Kilometer. Muss man sich vorstellen, ich habe das mal über Google Maps ausgerechnet, von Kyrene nach Kairo, von Kairo nach Eilat und dann rauf nach Jerusalem. Das sind ca. 1800 Kilometer. Vielleicht ist die Familie irgendwann diesen Weg gegangen. Und dort haben sie sich dann in Israel eine neue Existenz aufgebaut. Dafür spricht auch, dass Simon hier vom Feld kommt. Also offensichtlich nicht nur als Pilger auf der Durchreise ist, sondern vom Feld kommt, wo er gearbeitet hat. Es ist soweit alles im Lot mit der bürgerlichen Existenz dieser Familie aus Kyrene. Und von der ganzen Bewegung um Jesus hat sich diese Familie offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Und deswegen gehört dieser gewisse Simon von Kyrene in den dramatischen Stunden nicht zu den Bangenden, nicht zu den Betenden, nicht zu den Johlenden, sondern einfach nur, wie Markus schreibt, zu den Vorübergehenden. Eben ein gewisser Simon, gelangweilt vom Kreuz. Und dann ist er einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Oder auch genau umgekehrt. Wäre er 10 Minuten länger auf dem Feld geblieben, hätte ein anderer wahrscheinlich das Kreuz getragen. Oder hätte er heute seine Verwandten in Jericho besucht, dann wäre er gar nicht in diese Verlegenheit gekommen. Aber so kreuzt Simon geradewegs in dem Moment diesen Teil der Straße, als das römische Kommando Jesus im Schlepptau hat. Und denen kommt der Simon gerade recht. Wahrscheinlich hat er noch versucht, sich in letzter Sekunde aus dem Staub zu machen. Das sehen Sie an der Beschreibung bei Lukas. Sie haben es auch mit auf Ihrem Zettel. Lukas 23, Vers 26. Und als sie ihn, nämlich Jesus, hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam. Die mussten den packen. Der wollte wahrscheinlich sich dem entziehen. Sie ergriffen ihn, die Soldaten. Und nun hing er drin in der Falle und kam da nicht mehr raus. Man konnte ja auch zum Kreuzschleppen nicht jeden nehmen. Für einen römischen Staatsbürger war das entehrend. Das Kreuz war eine Schande, es war unästhetisch, es war das grausamste Verurteilungsinstrument. Da durfte kein Römer etwas damit zu tun haben. Und viele angesehene Juden wollten sich erst recht nicht die Hände damit schmutzig machen. Und da kam der Mann vom Feld gerade recht. Die Soldaten packen ihn, sie zwingen den Mann, sich unter die Last dieses Kreuzes zu stellen. Und das führt uns zum zweiten Punkt, zur zweiten Beobachtung. Erstens gelangweilt vom Kreuz, zweitens gezwungen unter das Kreuz. Gezwungen unter das Kreuz, das ist unser zweiter Punkt. Und alle betonen das. Sehen Sie, Matthäus 27, Vers 32. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simons, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Lukas 23, Vers 26. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam. Und auch unser Predigttext. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam. Das ist das Zweite, gezwungen unter das Kreuz. Dabei hatten die römischen Soldaten das römische Recht durchaus auf ihrer Seite. Wir wissen das, jeder römische Soldat konnte einen Passanten zwingen, ihm für eine Meile lang eine Last zu schleppen. Darauf spielt auch Jesus in der Bergpredigt an, wenn er sagt, geh noch die zweite Meile mit. Also eine Meile, ca. 1,6 Kilometer Frondienst. Das musste jeder Bürger machen, wenn ein römischer Soldat das von ihm verlangte. Und wahrscheinlich war es so gerade diese Strecke, die noch zu gehen war. Und so wird nun Simon von Kyrene unter das Kreuz Jesu gezwungen. Und nach allem, was wir lesen, war es offensichtlich nicht so, dass ihn jetzt das Erbarmen mit Jesus gepackt hätte. Man kann sich schon vorstellen, wie erschrocken und wütend der Mann da hinter Jesus herkeucht. Was geht mich diese Verurteilung an? Was geht mich dieser Jesus an? Ich gehöre nicht dazu. Ich habe damit nichts zu tun. Ich will jetzt nach Hause. Gezwungen unter das Kreuz. In diesen Minuten wird Simon zum Zeugen wider Willen. Er wird in die Nähe Jesu geradezu gezwungen. Und das ist die zweite höchst persönliche Parallele, auf die wir hier gestoßen werden. Gezwungen unter das Kreuz von Jesus. War es bei Paulus nicht ähnlich gewesen? Auch er wurde gezwungen unter das Kreuz. Wobei Paulus Jesus gegenüber ja nicht nur gleichgültig eingestellt gewesen war wie Simon, sondern sogar feindselig. Paulus hielt das Kreuz für den Beweis, dass Jesus gottlos war und von Gott verworfen. Das war ja die klassische Bewertung der Juden. Verflucht ist, wer an diesem Holz hängt. Das war die Sicht von Paulus. Und dann hat Jesus diesen Paulus im wahrsten Sinne des Wortes vom Pferd geworfen, wie wir das in Apostelgeschichte 9 lesen. Er hat ihn auch geworfen vom hohen Ross seiner Religiosität, seines Gutmenschentums, seines religiösen Gutmenschentums. Und hinterher hat Paulus dann, nachdem er alles eingesehen hatte, bekannt in Galater 6, Vers 14, es sei mir ferne, mich irgendetwas zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt er dann im Galaterbrief. Aber erstmal musste auch er unter dieses Kreuz gezwungen werden. Gott hat mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Aber jeder von uns, der zu Jesus gehört, ich weiß ja nicht, wer von Ihnen alles zu Jesus gehört, bei vielen weiß ich's, der wurde auf die eine oder andere Weise unter dieses Kreuz gezwungen. Die biografischen Wege, auf denen jeder von uns zur Bekehrung gefunden hat, die sind sehr unterschiedlich gelaufen. Bei dem einen war das dramatischer, bei dem anderen äußerlich behutsam. Der eine hat sich länger gewehrt, der andere war nur ignorant, aber wir mussten alle auf die eine oder andere Weise unter das Kreuz gezwungen werden. Ich denke an die afghanischen Moslems, von denen ich neulich erfuhr. Ein Ehepaar, Jamal und Jamila, fest im Bann des Islam. Und Jamal entdeckt das Evangelium. Und er begreift, ich stehe unter dem Zorn des heiligen Gottes und ich kann mich nicht selber retten. Und meine Religiosität wird nicht ausreichen, diesem heiligen Gott zu genügen. Und er entdeckt das Evangelium. Er entdeckt, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Und er wendet sich an diesen Jesus und sagt, Herr, rette mich. Und seine Frau Jamila sperrt sich. Sie sagt, unmöglich, was mein Mann da plötzlich anfängt zu glauben. Und er betet 2 Jahre lang für sie. Er erklärt ihr das immer wieder mit dem Evangelium, warum Jesus am Kreuz starb, dass Jesus der einzige Retter ist, dass wir auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, wenn wir ihn nicht haben, dass wir Menschen vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. Und er trägt, wie sie selber später sagt, ihre ganzen Boshaftigkeiten in dieser Zeit mit viel Geduld. Jamila sagt, er hat mir von Jesus erzählt. Und er hat mir erzählt, dass Jesus nicht Böses mit Bösem vergalt, sondern voller Gnade war. Und diese Charakterzüge, die er mir von Jesus berichtete, die entdeckte ich so nach und nach auch bei meinem Mann. Ich provozierte ihn und er schlug mich nicht, wie er es früher getan hatte. All meine Schlechtigkeit erwiderte er nur mit Liebe und Verständnis. Und dann kommt der Tag, an dem auch Jamila sich bekehrt und ihren Widerstand aufgibt. Und jetzt missionieren die beiden unter ihren Familienangehörigen, auch unter viel Druck, den sie dafür bekommen, gezwungen unter das Kreuz. Jeder von uns, der zu Jesus gehört, wurde unter dieses Kreuz gezwungen, auf die eine oder auf die andere Weise. Weil keiner von uns von Natur aus erkennt und zugibt, wie sehr er das Kreuz Jesu braucht. Weil wir von Natur aus alle gelangweilt sind von diesem Kreuz. Weil wir von Natur aus alle sagen, was brauchen wir das? Weil wir von Natur aus alle Karfreitag für überflüssig halten. Und deswegen muss er uns zwingen. Und Jesus hat das ja in Johannes 6, Vers 44 selbst gesagt. Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Gezwungen unter das Kreuz, hat Jesus sie schon unter sein Kreuz gezwungen. Und in dem Moment, wo Simon den Querbalken dann auf seine Schulter nimmt, hat er noch nicht verstanden, was da passiert. Da hat Simon noch nicht verstanden, dass jetzt die Schicksalsstunde der Weltgeschichte anbricht. Da hat Simon noch nicht begriffen, dass er jetzt gewürdigt wird, dem Heiland der Welt sein Kreuz an den Ort zu tragen, wo in den nächsten Minuten das schlimmste Problem der Menschheitsgeschichte gelöst werden wird. Aber dann muss etwas mit ihm passiert sein. Natürlich bekommt Simon das mit, was da geschieht in jenen Stunden. Er bekommt mit diese plötzliche Sonnenfinsternis. Er bekommt mit, was Matthäus in Kapitel 27 schreibt, von den Erdbeben, die da plötzlich diese ganze Region erschüttern. Matthäus 27, 51, und der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Natürlich bekommt er das mit. Das ist nicht normal, was hier geschieht. Und er erlebt den sterbenden Jesus am Kreuz. Und wahrscheinlich hört Simon auch, was der römische Hauptmann völlig erschüttert zu Protokoll gibt. In Markus 15, Vers 39, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, also der Jesus gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das alles kann nicht an Simon vorbeigegangen sein. Eigentlich hatte er ja gar nicht hier sein wollen. Aber jetzt ist er bestimmt froh, dabei sein zu dürfen, innerlich bebend. Und irgendwie verändert sich sein Verhältnis zum Kreuz, genauer gesagt sein Verhältnis zu dem Gekreuzigten. Aus dem Gezwungensein wird irgendwann eine dankbare Hinwendung, ein freiwilliges sich klammern ans Kreuz, ein Erkennen, ich brauche Jesus. Und irgendwann begreift er, hier an diesem Kreuz wird meine Sache verhandelt. Meine Sache, Simon von Kyrene. Woher wollen wir das wissen, dass er umgekehrt ist? Nun, wir haben unseren Vers noch längst nicht ausgeschöpft. Was wird über diesen Simon von Kyrene noch gesagt? Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Ist Ihnen das aufgefallen? den Vater von Alexander und Rufus. Es ist höchst auffällig, dass Markus hier plötzlich die Namen der beiden Söhne einfügt. Haben Sie eine Ahnung, warum? Die rühren doch in dieser Situation keinen Finger, die geben kein Wörtchen von sich. Was tut das zur Sache, dass Simon von Kyrene der Vater von Alexander und Rufus ist? Er hätte genauso gut der Vater von Willi und Otto sein können. Warum? Zumal das Neue Testament sparsam mit Namen umgeht. Schauen Sie, der Petrus, der hatte auch Familie, der hatte mindestens ein Kind, der hatte eine Frau, von denen erfahren wir nie den Namen, nicht mal den Namen von seiner Schwiegermutter erfahren wir bei Petrus. Warum hier? Nun, die Ausleger sind sich ziemlich einig, das ist ein starker Hinweis darauf, dass die beiden Söhne bei den Lesern, bei vielen Lesern des Markus-Evangeliums bekannt gewesen sein müssen. Sonst erwähnt er die ja nicht. Und dass sie zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch leben, als das Markus-Evangelium geschrieben wird. Und dann steckt darin, das ist hochspannend, der verkappte Hinweis auf Augenzeugen. Der Vater von Rufus und Alexander, die könnt ihr fragen, Leute. Die könnt ihr fragen, wie es sich im Einzelnen zugetragen hat. Vielleicht war der Simon schon verstorben, aber immerhin die zweite Generation ist ansprechbar. Und wenn es jemand wissen musste, was damals gelaufen war, dann natürlich seine Familie. Man hat übrigens einen spannenden Fund gemacht. 1941 im Kidron-Tal bei Jerusalem in einem Gräberfeld hat man Funde gemacht, kulturelle Funde von Juden aus Kyrene offensichtlich. Und ein Grab aus den Jahren vor 70 hat man gefunden mit der Aufschrift Alexander, Sohn des Simon. Alexander, Sohn des Simons. Kann gut sein, dass das einer dieser beiden Söhne war. Alexander, Sohn des Simons. Nun, interessanterweise finden wir diesen Hinweis auf die Söhne nur bei Markus. Können Sie ja mal gucken, bei Matthäus und Lukas, Sie haben die Texte ja da. Da haben wir den Hinweis nicht. Und auch dafür gibt es eine ganz plausible Erklärung. Wir wissen ja aus unseren Markus-Studien, wir studieren ja das Markus-Evangelium nun schon etliche Zeit hier in der Gemeinde, dass dieses Evangelium mit größter Wahrscheinlichkeit in Rom entstanden ist. Und zunächst für die Evangelisation in Rom geschrieben wurde. Markus war ja ein Schüler des Petrus und Petrus hatte zuletzt in Rom gewirkt und dort ist dieses Evangelium offensichtlich entstanden. Wir haben viele verschiedene Indizien dafür gefunden. So, und offensichtlich war die Familie des Simon von Kyrene oder zumindest ein Teil inzwischen in Rom gelandet, sodass Markus sie bei seinen Lesern als bekannt voraussetzen konnte. Verstehen Sie? Markus Evangelium nach Rom, offensichtlich waren die in Rom gelandet. Deswegen kann er jetzt sagen, das sind die Söhne von ihm. Ist das abwegig? Im Gegenteil. Es gibt sogar noch ein zweites starkes Argument dafür, dass die jetzt in Rom gelandet waren. Und wissen Sie was? Nicht nur das Markus Evangelium wurde ja in Rom verbreitet, sondern auch der Römerbrief. Und jetzt erinnern wir uns mal an die Grußliste von Paulus im Römerbrief am Ende, wo er Leute grüßen lässt, die er in Rom in der Gemeinde dort kennt. Und da steht in Römer 16, Vers 13, Sie haben den Vers hier auch abgedruckt, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann ist der Rufus aus dem Römerbrief höchstwahrscheinlich identisch mit dem Rufus aus dem Markus-Evangelium. So funktioniert historische Recherche. Zumal dieser Name nicht so weit verbreitet war. Es war kein jüdischer Name, genauso wie Alexander kein jüdischer Name war. Wenn aber Simon von Kyrene seinen Kindern keine jüdischen Namen gegeben hat, dann war möglicherweise seine Frau eine Heidin. Aber das ist jetzt drittrangig. Denn Paulus sagt von dieser Frau, von der Frau des Simon von Kyrene, etwas viel Wichtigeres hier im Römerbrief, Römer 16, Vers 13. Er bezeichnet sie quasi als eine geistliche Mutter. Als eine Schwester in Christo. Er sagt, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, Klammer auf, die Witwe des Simon von Kyrene, Klammer zu, die auch mir eine Mutter ist. Ist das nicht faszinierend? Wie wir hier diese einzelnen Mosaiksteine zusammenfügen und auf die Spuren einer gläubig gewordenen Familie kommen. Und das heißt also ganz offensichtlich, die Familie des Simon von Kyrene war gläubig geworden und gehört inzwischen zu den Stützen der Gemeinde in Rom. Die Frau von diesem Simon und einer seiner Söhne, der andere war möglicherweise in Jerusalem geblieben. Und deshalb kann Paulus den Rufus auch als Auserwählten bezeichnen, hier in Römer 16. Und damit erinnert Paulus nochmal dran, dass auch der Rufus seine Rettung allein Jesus verdankt. Der Rufus war auch nicht mit dem Glaubensgen auf die Erde gekommen, gewissermaßen. Dem war das auch nicht vererbt worden. Dem war der Glaube auch nicht angeboren, wie keinem von uns. Der Rufus musste auch erstmal unter das Kreuz gezwungen werden. Der Rufus wurde von der Gravitationskraft der Sünde genauso von Jesus weggezogen. Aber Jesus hat den Rufus gegen die Schwerkraft der Sünde und der Gottlosigkeit und der Ignoranz und des Unglaubens zu sich gezogen. Und wahrscheinlich hat er dafür auch seinen Vater, den Simon, gebraucht. Und wenn wir so all diese historischen Indizien zusammentragen, liebe Gemeinde, dann spricht sehr vieles dafür, selbst wenn es unser Vers hier nicht ausdrücklich berichtet, dass Simon von Kyrene sich zu Jesus bekehrt hat. Sehr vieles spricht dafür. Und dass er dann seine Familie mit hineingenommen hat und dass er dann seine Familie evangelisiert hat. Und der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Bekehrung muss jener erste Karfreitag gewesen sein, von dem wir hier lesen. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir einen dritten persönlichen Bezugspunkt, der uns, die wir zu Jesus gehören, mit Simon von Kyrene verbindet. Erstens, gelangweilt vom Kreuz. Zweitens, gezwungen unter das Kreuz. Jeder von uns, der unter dem Kreuz steht, wurde früher oder später dazu gezwungen. Und drittens, geblieben beim Gekreuzigten. Drittens, geblieben beim Gekreuzigten. Das ist unser letzter Punkt. Danach konnte Simon nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Und Gott hat es öffentlich geschenkt, dass seine Frau und seine Söhne angesteckt wurden von diesem neuen Leben, so wie diese afghanische Muslimin angesteckt wurde von dem neuen Leben ihres Mannes. Und so, dass sie dann selber den Weg zu Jesus gefunden haben. Aber dieser eine Tag, diese wenigen Mittagsstunden hatten alles verändert. Und wann immer Simon seinen Durchbruch zum Glauben erfuhr, der Karfreitag war so oder so der erste Mosaikstein auf seinem Weg zur Bekehrung. Möge er das doch für viele andere auch werden. Damals, als Simon zunächst widerwillig das Kreuz des Heilands für ein paar Minuten mittragen durfte, 1,5 Kilometer, als er dem Sohn Gottes auf diesen letzten Metern zum Kreuz näher sein durfte als jeder andere Mensch. Und ich habe überlegt, wie wird ihm Jahre später noch das Herz geklopft haben, dem Simon, wenn er an diese Stunden dachte, als er die ganze Tragweite erfassen konnte. Wie wird er sich daran erinnert haben, wie er dem keuchenden, gequälten, geprügelten Jesus dieses Kreuz nachtrug. Wir können nicht wissen, wann es dem Simon gedämmert hat. Wir können nicht wissen, in welchem Moment er begriff, ich brauche diesen Jesus, der da stirbt für mich. Ob noch in dieser Stunde selbst? Vielleicht. Oder erst im Rückblick, vielleicht erst nach der Auferstehung. Vielleicht wirklich erst nach der Auferstehung, als Simon dann Schritt für Schritt verstand, was da passiert am Kreuz, das ist für mich geschehen und für dich. Und als ihm klar wurde, ich habe zwar sein Kreuz getragen, aber er ist an meinem Kreuz gestorben. Es ist das Kreuz, das Simon von Kyrene verdient hätte. Es ist das Kreuz, an dem Wolfgang Nestvogel, wenn es nach Recht und Gesetz gegangen wäre, hätte hängen müssen. Und jeder von uns. Ich trug sein Kreuz, aber er starb an meinem Kreuz. Das hat Simon von Kyrene begriffen. Und was Jesus für mich eingesetzt hat, war 100.000 Mal mehr, als ich jemals für ihn einsetzen konnte. Nur mit einem Unterschied. Mein Dienst für Jesus damals war nur ein erzwungener Dienst. Aber sein Dienst für mich war ein freiwilliger Dienst. Er hat es freiwillig getan, aus lauter Liebe. Er ist an meine Stelle getreten, um meine Strafe auf sich zu nehmen. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben dahin zu geben, als Lösegeld für viele. Er hat es für mich getan. Und liebe Gemeinde, wer das erstmal versteht, wer das erstmal begreift, wer das an sein Herz heranlässt, für den gibt es keine zwei Möglichkeiten mehr. Der bleibt bei dem Gekreuzigten. Und was Jesus damals für uns und für Simon tat, was er für unsere Familien und für Simons Familien tat, er, der vollkommene Gott, für uns verkommene Sünder. Wissen Sie, das ist so groß, wir werden das nie ganz begreifen. Auch heute am Karfreitag, wir werden es nie ganz begreifen. Jede menschliche Analogie, jeder menschliche Vergleich muss da hinken. Und trotzdem wollen wir es immer wieder versuchen, es zu erklären. Wir wollen es ja auch weiter sagen. Die Geschichte erzählt von der Oktoberrevolution in Russland 1917, wie die Bolschewiki den Winterpalast in St. Petersburg erobert haben, in dem die alte Regierung sich verschanzt hatte. Die letzten Regierungstruppen wurden verhaftet und am nächsten Morgen mussten sich dann alle gefangenen Männer im Hof unten aufstellen. Und dann hieß es seitens des Erschießungskommandos, bitte abzählen, jeder Zehnte wird erschossen. Abzählen. Und ein junger Mann bekam die Zahl 20 und die Todesfurcht packte ihn. Und in dem Augenblick merkt er, wie jemand ihn leise am Ärmel packt und ihn auf die Seite zieht und mit ihm den Platz tauscht. Er packt ihn und zieht ihn weg und stellt sich an seine Stelle. Das war der alte Seelsorger der Admiralskathedrale. Und der starb dann für ihn. Und er rettete so sein Leben. Jeder, der zum Kreuz Jesu gefunden hat, jeder, der unter dem Kreuz stehen bleibt, der kann das bezeugen. Dass Jesus ihn irgendwann am Ärmel gepackt und aus dieser verdammten Todesposition herausgezogen hat. Und das war nur dadurch möglich, dass Jesus mit mir getauscht hat, dass er selber meine Stelle eingenommen hat. Er hat meine Schuld getragen. Er hat meine Strafe auf sich gesogen. Und dass das gültig ist und dass das standhält, das hat Gott dadurch bewiesen, dass er diesen Gekreuzigten dann triumphierend vom Tode auferweckt hat. Und darum gehören Karfreitag und Ostersonntag so eng zusammen und darum müssen wir übermorgen ja hier nochmal zusammenkommen. Und wir tun das mit Freuden. Nur im Unterschied zu dem jungen Kerl in Russland hätte ich die Strafe verdient gehabt. Nicht verdient gehabt, vielleicht erschossen zu werden, aber verdient gehabt, auf ewig in der Hölle zu landen. Das hätte ich verdient gehabt. Und er hat trotzdem meinen Arm gepackt und mich weggezogen und sich an meine Position gestellt. Und Jesaja schon hat es angekündigt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist die wichtigste Nachricht der Weltgeschichte. Und jeder, der sie für sich verstanden und ergriffen hat, der weiß instinktiv, dass jeder andere dieselbe Nachricht hören muss, liebe Gemeinde. Und im Neuen Testament, da finden wir Hinweise, dass auch die Bekehrten aus Kyrene schon von Anfang an voll in die Mission mit eingestiegen sind. Es gibt einen spannenden Fund in Apostelgeschichte 11, das will ich noch kurz sagen. Zu dem Zeitpunkt Apostelgeschichte 11 rollen die ersten Verfolgungswellen über die junge Gemeinde hinweg. Und Gott nutzt diese Notsituation zum Guten, wie wir in Apostelgeschichte 11, Vers 19 lesen. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hat, Apostelgeschichte 11, Vers 19, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu den Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und auch ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Also die Leute von Kyrene gehörten zu den ersten, die die Botschaft des Evangeliums auch zu den griechisch sprechenden Zeitgenossen brachten. Sie gehörten zu den Pionieren, die die Sprachbarriere durchbrachen. Und wer weiß, ob nicht auch Simon oder seine Söhne mit dabei waren, geblieben beim Gekreuzigten. Und solche Leute wollen wir sein. Und als Paulus dann den Römerbrief schreibt, da weilt Simon von Kyrene höchstwahrscheinlich schon nicht mehr unter den Lebenden. Da ist er schon heimgegangen. Aber ein Teil seiner Familie hat offensichtlich eine geistliche Heimat in der römischen Gemeinde gefunden. Und offensichtlich, wir sahen das, hatte Paulus zu dieser Kyrene-Familie eine innige persönliche Beziehung. Wenn er sagt, die Witwe war mir eine Mutter. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn er mit denen zusammensaß, der Paulus immer noch mal nachgefragt hat, Leute, wie muss das gewesen sein, als euer Vater das Kreuz unseres Herrn trug? Wie muss das gewesen sein? Und genau darum hat Paulus dann auch später den Römerbrief geschrieben, damit es nie mehr vergessen werden kann, was Jesus am Kreuz getan hat. Und damit es nie mehr missverstanden werden kann. Und damit es nie mehr verfälscht werden kann, was da passiert ist. Und natürlich hat der Teufel seitdem immer wieder alle Kräfte mobilisiert, um diese Rettungsbotschaft vom Kreuz zu verfälschen, um die Leute zu verwirren, um Wahrheit und Lüge miteinander zu vermischen. Er hat die Lüge in die Welt gesetzt, dass das Kreuz nicht genügt, um einen Menschen zu retten, sondern dass der Mensch noch seine guten Werke beisteuern muss und die Kirche ihre Eucharistie und die Fürsprache der Heiligen oder Marias. Totale Verwirrung. Und einige sagen, nein, beim Kreuz geht es ja gar nicht um Sühne, dass einer meine Schuld trägt, sondern das ist eben ein Beispiel dafür, dass Gott uns in unseren Leiden nicht allein lässt. Aber es geht nicht um Sühne. Doch, es geht um Sühne. Es geht darum, dass einer meine Schuld trägt. Und ihr Lieben, darum hat Jesus uns, seiner Gemeinde, den Auftrag gegeben, jedem einzelnen Christen, das Vermächtnis des Karfreitags mit beiden Händen festzuhalten und aus ganzem Herzen treu zu verkünden und weiterzugeben. Ich komme zum Schluss. Überlegen wir nochmal, gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Als Simon den Herrn Jesus zum ersten Mal sah, da muss er ihn für schwach und hilflos und besiegt gehalten haben. Ein Verurteilter, der kaum noch keuchen kann und der in wenigen Minuten oder Stunden wenigstens tot sein wird. Aber Gott hat den Simon gezwungen, genauer hinzusehen. Gott hat diesen Familienvater gegen seinen Willen mitgeschleift zu diesem Hügel. Und dort angekommen, hat Simon diesen schweren Querbalken dann endlich fallen lassen können. Und dann musste er miterleben, wie sie den Verurteilten auf das Kreuz gelegt haben. Und dann wurden die Nägel durch die Füße und die Hände getrieben. Und dann haben sie das Kreuz langsam aufgerichtet. Und dann begann der aussichtslose Kampf gegen das Ersticken. Und was Simon sicher erst später realisiert hat, ist, dass es Gottes Hände waren, die hier durchbohrt wurden. Und im Alten Testament redet Gott ja immer wieder von seiner rechten Hand als dem Symbol seiner vollkommenen, unbegrenzten Macht. Und Gott lässt sich festnageln, der allmächtige Gott, an diesem Kreuz. Wilhelm Busch hat das in seiner unnachahmlichen Art so beschrieben. Was muss das für ein starker Nagel sein, der die rechte Hand Jesu festhält? Denn diese Hand ist ja so unheimlich stark. Von ihr heißt es schon im Alten Testament, seine rechte Hand hilft mit Macht. Diese Hand wurde einst über das tobende Meer gestreckt. Da wurden die wilden Wogen still und der Sturm legte sich. Diese Hand griff nach dem Petrus, der eben in den Wellen versinken wollte. Da war er gerettet. Diese Hand entriss den Lazarus und den Jungen aus Nain der Faust des Todes. Der Herr siegt mit seiner Rechten, sagt die Bibel. Und nun ist diese starke Hand angenagelt am Kreuz, aufgespießt wie ein Schmetterling von einem eifrigen Sammler. Ist es denn nun zu Ende mit der Stärke dieser Hand? Siegt nun dieser abscheuliche Nagel? Nein! Und das ist das Wunder von Golgatha. Diese angenagelte Hand tut gerade jetzt ihre größte Tat. Sie trägt die größte Last weg, die es je gab, die Schuld der Welt. Sie bezahlt die größte Rechnung, die es je gab, die Forderung Gottes an den Menschen. Sie zerbricht die stärkste Mauer, die es je gab. Die Mauer zwischen Gott und uns Sündern. Und wer das begreift und von Herzen glaubt, der wird bekennen, diese ohnmächtige, angenagelte Hand Jesu hat mich herausgerissen aus dem Zorn Gottes, aus der Friedelosigkeit, aus der Schuld, aus allen Bindungen des Teufels. Diese Hand hat mich getragen zum Herzen Gottes. So siegt nicht der Nagel, sondern die starke Hand Jesu, unseres Erlösers. Zitat Ende. Und liebe Karfreitagsgemeinde, das ist die persönliche Botschaft, die für dich von diesem Karfreitag ausgeht. Dass der Herr Jesus dir seine durchbohrten Hände entgegenstreckt. Jesus lädt dich ein, dich seinen starken Händen anzuvertrauen. Jesus bietet dir an, dass du dich in seine rettenden Hände fallen lässt und dass du dich in seine schützenden Hände hineinbirgst. Seine Hände sind der sicherste Ort, den es in dieser Welt gibt. Denn der Jesus hat fest versprochen, meine Schafe hören meine Stimme. Und niemand wird sie je aus meiner Hand reißen. Lass uns beten, Herr Jesus Christus. Wir preisen dich dafür, wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass du der Allmächtige, der Sohn Gottes, der den Sturm beherrscht hat, der die Toten auferweckt hat, dass du dich in dieser Weise hast binden und festnageln lassen an dieses Kreuz, weil wir es brauchten, Herr, dass du unsere Strafe, unsere Schuld getragen hast. Wir danken dir, Herr, dafür und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben und dass unser Leben dir gehört. Und dass wir, was du uns noch schenkst, wirklich einsetzen wollen, um dich zu ehren und um deine Rettungsbotschaft zu unseren Zeitgenossen zu tragen, Herr. Wir beten dich an und wir beugen uns vor dir. Und wir loben deinen heiligen Namen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.